Als Vatikanangestellter hat man unerhörte Privilegien. Dazu gehört etwa ganz schlicht, man darf in den Vatikan hinein. Allerdings dürfen das auch ganz gewöhnliche Rompilger, vorausgesetzt, sie wissen, wie sie es anstellen. Meine Kollegin Gudrun Seiler hat nun einen Vatikanreiseführer vorgelegt, in dem sie praktische Tipps dieser Art mit Geschichte und Alltag im Vatikan verbindet. Vatikan, der christliche Reiseführer, heißt das Buch, und das deutet ja schon an, dass es hier nicht um die Befriedigung banaler touristischer Neugier geht. Gudrun, was bietet dein Vatikanführer stattdessen und an wen richtet er sich?
Stichwort Neugier. Neugier ist ja überhaupt nicht das Schlechteste, wenn man auf Reisen geht. Eigentlich ist es ja die Voraussetzung zum Reisen, egal ob da jetzt bei einer Romreise vielleicht noch so der Aspekt Pilgern dazu kommt. Ich würde mal sagen, dieses Büchlein, das richtet sich an Leute, denen ein klassischer Romreiseführer für den Vatikan irgendwie zu wenig ist, zu wenig bietet, weil manche bieten da ja auch eher so Aufzählungen, das ist das, das ist das, das ist das, und das kann man dann als Pilger, als Tourist auch immer abhaken, aber irgendwie merkt man, dass einem das zu wenig ist. Mir geht es darum in diesem Reiseführer, dass ich verständlich mache, warum denn im Vatikan manches eben so aussieht, wie es aussieht. Der ganze Prunk, der sich eigentlich auf ein recht unscheinbares Grab zurückführt. Das Grab von einem Ausländer, der da vor 2000 Jahren zu Tode gefoltert wurde. Das ist nun mal der Stellvertreter Christi auf Erden. Auf diesen Felsen hat Christus seine Kirche gebaut und die hat dann in den 2000 Jahren, also bis heute, ganz unterschiedliche Formen angenommen und war immer wieder auch mal baulich anders ausgerichtet. Und all das verständlich zu machen, was man da heute sieht und warum das so ist, das war mein Anliegen.
Petersdom, Petersplatz und Vatikanische Museen sind ja Thema in jedem Rom-Reiseführer. Welchen Mehrwert liefert denn das neue Buch da?
Ja, natürlich steht mehr drin als in einem normalen Rom-Reiseführer. Ich würde sagen, trotzdem nicht ermüdend viel, denn ich versuche immer von Dingen auszugehen, die man sieht oder die man wahrnimmt, und dann interessante Geschichten zu erzählen, so dass man sich das Ganze besser vorstellen kann und auch besser merken kann. Also um da nur ein Beispiel zu bringen, der berühmte Baldachin im Petersdom. Ich sage nicht oder nicht nur, er ist aus Bronze, er ist von Bernini, er ist so und so hoch und er ist so und so schwer, sondern auch, ich sage, er ist höher als jeder Palazzo in Rom. Er schwebt über dem Petrusgrab, also so irgendwie beschützend und beschirmend. Und bei diesem Beispiel, also ich demontiere da auch einen jahrhundertealten Mythos rund um diesen Baldachin. Es heißt nämlich immer, Papst Urban VIII., der diesen Baldachin in Auftrag gegeben hat bei Bernini, habe dafür die Bronze von der Decke des Pantheons in Rom geklaut und eingeschmolzen und das dann in diesen Baldachin gesteckt. Aber wir wissen heute von der allerneuesten Forschung, dass wir da jahrhundertelang einer Flunkerei des Papstes aufgesessen sind. Urban selbst hat diesen Mythos verbreitet, aber in Wahrheit hat er aus der Pantheon-Bronze ganz schnöde Kanonenkugeln gegossen. Nur wäre das damals bei den Römern gar nicht gut angekommen. Die Baldachin-Bronze ist gekauft, und weil der Baldachin so riesig ist, hat das auch riesig viel gekostet, nämlich rund ein Zehntel des päpstlichen Jahreshaushalts. Also das ist eine von diesen Geschichten, eins von diesen plastischen Beispielen, das ich da erzähle. Ganz schwierig war es bei den Vatikanischen Museen, denn die sind so reichhaltig, dass man ihnen auf 40 Seiten einfach nicht gerecht werden kann. Ich musste mich da wirklich konzentrieren. In der Sixtina habe ich zum Beispiel naturgemäß viel von Michelangelo gesprochen. Ich habe da über seine Malweise gesprochen, über seinen schwierigen Charakter, über sein Genie beim Ausmalen dieser Decke, was ja perspektivisch unheimlich schwierig ist und damals die extremste und anspruchsvollste Kunstform überhaupt war. Andere Reiseführer hätten da vielleicht einfach oder sagen da, was zu sehen ist. Und das ist halt viel in der Sixtina. Aber ich versuche halt, über das Sehen hinauszugehen und da so ein sich annähern zu schaffen.
Die Sixtinische Kapelle schauen sich die meisten Rombesucher an. In die Vatikanischen Gärten kommen ja dann schon deutlich weniger. Im Vatikanführer nehmen diese Gärten ein ganzes Kapitel ein. Warum lohnt sich ein Besuch dort?
Oh, das sind die schönsten Gärten Roms, ganz einfach. Man kommt ja da als Vatikanangestellter doch eigentlich nein, wenn man möchte. Und ich erkläre auch in dem Buch, wie man es anstellt, als normaler Tourist oder als Pilger, es in die Vatikanischen Gärten zu schaffen. Es ist ein wunderschöner Garten auf diesem Hügel. Man steigt so bergan. Es sind auch, das habe ich auch sehr interessant gefunden zu sehen, es sind ja mehrere Gärten auf einmal. Es gibt einen französischen Garten, es gibt einen italienischen Garten, es gibt ein Laubwäldchen mit sehr malerischen antiken Sitzbänkchen. Man kann so im Vorbeigehen auch einen Blick ins Vatikanische Kaufhaus werfen mit seinen Gucci-Taschen und edlen Füllhaltern und was es da noch anderes gibt. Dann geht man vorbei am päpstlichen Gemüsegarten, der von den Klausurnonnen dort liebevoll betreut wird. Man kommt am Sitz von Radio Vatikan vorbei. Es gibt da mittelalterliche Mauern. Es gibt die Lourdes-Grotte, vor der Papst Benedikt jeden Tag, wenn es nicht regnet, seinen Rosenkranz betet. Das sind alles so Geschichten, die ich versuche unterzubringen. Apropos Lourdes-Grotte und Papst Rosenkranz, die Sperrstunde für die Vatikanischen Gärten ist immer um 14 Uhr. Also nur von 9 bis 14 Uhr sind sie überhaupt, wenn man weiß, wie man es anstellt, zugänglich, weil so am Nachmittag kommt halt immer der Papst vorbei, der nutzt seine Gärten für sich selbst und da dürfen natürlich nicht einfach Gäste da herummarschieren.
Der Vatikanführer gibt den Lesern nicht nur Ortsbeschreibungen an die Hand, sondern auch ganz praktische Tipps. Was denn zum Beispiel?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, wie man den Papst sehen kann. Also wie man an Audienzkarten kommt. Da schreibe ich auch die Telefon- und die Faxnummern von der Präfektur hinein, also damit wirklich gar nichts schief gehen kann. Ich erkläre, wo beim Papstgottesdienst die besten Plätze sind, wo man als Rollstuhlfahrer vielleicht hingehen kann, für welchen Papstgottesdienst man auch unangemeldet ohne Karten kommen kann. Dann bei Audienzen gibt es ja auch die berühmten prima fila Besucher, also Leute, die in der ersten Reihe, die Plätze in der ersten Reihe bekommen und dann dem Papst die Hand schütteln können und ein paar Sätze mit ihm wechseln können, ihm vielleicht ein Buch überreichen können, vorzüglich selbstgeschriebene, wie wir das hier jeden Mittwoch beobachten können. Und ich gebe so Tipps, wie man es anstellen kann, was so Kriterien sind für die Präfektur der Auswahl, also mit welchen Kriterien man gute Chancen hat. Also wenn man eine ganz besonders verdienstvolle katholische Karriere hinter sich hat, ein ganz besonderes Schicksal hat, dann muss man das erwähnen und kriegt dann vielleicht einen Platz in der ersten Reihe. Ich beschreibe aber auch ganz schnöde, wie man es am besten anstellt, an den Schweizer Gardisten vorbeizugehen, wenn man zum Beispiel zum Deutschen Friedhof gelangen möchte im Vatikan. Ich erkläre auch, wie man ins Geschäftsviertel kommt als Normalpilger, was man dort darf, was man nicht darf. Also zum Beispiel wissen ja die wenigsten, dass man mit einem ganz normalen italienischen Arztrezept an den Schweizer Gardisten und den Gendarmen vorbei in die Vatikanische Apotheke darf und dann nicht nur das einkaufen darf, was auf dem Rezept draufsteht, sondern auch sonst alles, was man dort irgendwie so steuerfrei einkaufen kann. Ich erkläre, wie man an einen päpstlichen Segen auf Pergament kommt. Ich erkläre, um welche Uhrzeit, zu welcher Jahreszeit man am besten in die Vatikanischen Museen geht, wenn man Schlange stehen vermeiden will. Das und vieles mehr gibt es an praktischen Tipps in diesem Reiseführer.
Außerdem gibt es immer wieder kleine Exkurse in Geschichte und Alltagsleben des Papststaates.
So ein ganz banales Beispiel. Ich erkläre in einem Absatz, wie das ist mit den Tieren im Vatikan. Ich habe nämlich herausgefunden, im Zug dieser Recherchen, da gab es im 17. Jahrhundert, mir scheint, einen portugiesischen König, der hat dem damaligen Papst einen Elefanten geschenkt. Und dieser Elefant hat dann 2 Jahre lang in den Vatikanischen Gärten gehaust und hatte dort einen eigenen Kammerherrn, hat aber alles nichts genützt. Nach 2 Jahren an Verstopfung gestorben. Und da fällt mir ein, noch eine kleine Anekdote. Der Papst kommt ja gerade aus Afrika zurück und dabei hat man ihm eine afrikanische Schildkröte geschenkt, dem Benedikt. Also die Schildkröte wird nicht dasselbe Schicksal haben wie damals der Elefant, weil der Papst hat nämlich die Schildkröte in Afrika gelassen, weil es ihr dort wahrscheinlich besser geht wie hier in den Vatikanischen Gärten. Es gibt ja auch Einwohner im Vatikan heute und die können auch Haustiere halten. Hunde zum Beispiel sind meldepflichtig. Also wenn man einen Hund, wenn man im Vatikan wohnt und einen Hund hat, muss man das im Gouvernatorat anmelden. Und das sind eben auch so Geschichten, die ich einflechte immer wieder, um das Ganze auch aufzulockern und damit man auch mitkriegt, dass der Vatikan letztlich ja auch irgendwie ein ganz normales Staatsgebilde ist.
Und zum Schluss noch, hast du einen Lieblingsort im Vatikan, der auch im Buch vorkommt?
Also ich finde immer wieder ganz besonders schön die Sala Ducale, den Herzogsaal. Und ich erkläre auch, wie man da reinkommt. Normalerweise ist da einfach kein Hineinkommen. Das ist halt ein Stockwerk unterm Papst-Apartment. Aber wenn der Papst neue Kardinäle ernennt, dann halten diese neuen Kardinäle nach dem entsprechenden Gottesdienst, in denen ihnen die Kardinalswürde verliehen wird, die halten Hof im Vatikan. Also jedem wird da an diesem Tag ein Platz zugewiesen im Apostolischen Palast. Und dann können Hunderte, können Tausende, wer auch immer will, kommen und kann dem Kardinal gratulieren. Und das ist die einzige Möglichkeit, also jemals bestimmte Säle in diesem riesigen apostolischen Palast zu sehen. Eben auch die Sala Ducale, den Herzogssaal. Wir sehen den relativ häufig, weil die Gottesdienstübertragungen von Radio Vatikan, da muss man einen langen Weg durch den apostolischen Palast zurücklegen. Und da kommt man auch im Herzogssaal vorbei.
Vatikan, der christliche Reiseführer, bietet quasi den Papststaat im Taschenformat auf 159 Seiten. Erschienen ist der Vatikan-Guide im St. Benno-Verlag zum Preis von 9,90 €.